Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Staffeln über Bücher, Episode 8. Mehr haut nichts um.
In dieser 8. Staffel reden wir, wie auch schon in der Staffel 5, über Bücher. Über die Bücher, die uns besonders fest beschäftigen zum Thema Gemeindebau. Heute reden wir über das Buch «Resilienz» von Miriam Pries. Lukas, wie so viel Mal hast du das Buch vorgeschlagen? Wieso ist dir das Buch wichtig?
Ja, es ist eigentlich wieder einmal ein Buch, das gar nicht um Gemeindebau geht. Die Miriam Pries ist Ärztin, Psychiaterin und es geht in ihrem Buch eigentlich um Menschen, um Psyche, nicht um Gemeindebau, aber haben wir es ja schon davor gehabt. Wir sind Menschen und je älter das ich werde, desto mehr merke ich, eigentlich hat wahrscheinlich das, was ich tue in der Kirchgemeinde, auch ein bisschen etwas mit mir zu tun. Hm. Und sie würde quasi sagen, oder sagt das auch, in einem Team, sie schreibt das nicht irgendwie für Kirche, aber in Teams, wenn eben die Resilienz da ist, dann kommt es gut und wenn sie eben fehlt, dann wird es schwierig.
Ja, und also Resilienz heisst ja auch, man kann Situationen handeln, die schwierig sind. Es geht ja fest auch darum, Sachen auszuhalten und nicht zum Beispiel in ein Burnout einkippen, wenn man fest belastet ist.
Ja, darum eben, mir haut nichts um. Mhm. Im Jahr 2020, noch vor Corona, ist eine Studie rausgekommen im Zusammenhang mit der Uni Greifswald für die Kirche von Mitteldeutschland, wo sie herausgefunden haben, fast jeder achte Pfarrer, achte Pfarrerin ist von Burnout direkt betroffen. Das sind immerhin 8% der Pfarrerinnen und Pfarrer haben aktuell einen Burnout und ein weiteres Drittel zählt zu der Gruppe von mit einem erhöhten Risiko. Also es ist durchaus etwas, was jetzt zum Beispiel für Pfarrerinnen und Pfarrer gilt. Das interessiert mich natürlich. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo andere Leute in der Kirchgemeinde sich angestellt oder auch im nicht zahlten Bereich etwas angeht. Mhm.
Ja, ich habe noch spannend gefunden, bevor ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, was verstehe ich eigentlich unter Resilienz? Und habe also gedacht, ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine Fähigkeit, die man halt hat. Oder es ist etwas, wo man damit ein bisschen auch vielleicht geboren wird. Man ist einfach stark oder man ist nicht so stark. Man kann Sachen aushalten oder nicht so fest aushalten. Und ich finde es sehr spannend, wie das Buch einem ein bisschen den Horizont weitet, dass Resilienz viel weniger damit zu tun hat, dass ich jetzt eine Fähigkeit habe, sondern es geht um eine Haltung in einer Situation hinein. Und auch mir hilft es, zum irgendwie ein bisschen einen anderen Blick haben dafür, was ist denn jetzt wichtig? An welchen Schräubchen kann ich drehen, um stärker werden oder um besser in einer Situation reagieren zu können?
Ja. Und sie hat auch ein paar sehr lustige Sätze in diesem Buch. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wo sie quasi sagt, ob ein Gremium, zum Beispiel ein Kirchenstand, Kirchgemeinderat, ob die sinnvoll zusammenarbeiten können, das merkt man ganz einfach. Nämlich an der Atmosphäre. Also ein ziemlich weicher Faktor, aber doch etwas, wo man spürt, sagt sie.
Ja. Ja, und dass Resilienz eigentlich nicht so viel mit mir und meiner persönlichen Fähigkeit zu tun hat, sondern mit Beziehungen und mit der Frage, wie pflege ich diese Beziehungen, wie stehe ich in Beziehung. Und das ist ja auch etwas, wo eigentlich Burnout hat. Nicht so viel damit zu tun mit effektiver Belastung und Zeit, wo in Anspruch genommen wird, sondern mit Beziehungen und wird häufig dann auch eher durch einen emotionalen Druck oder emotionale Belastung verursacht.
Ja, also quasi das Gegenstück zur Resilienz ist Burnout und das hat immer, sagt sie, immer mit Beziehungen zu tun, nicht irgendwie mit dem Druck, der einfach durch die Last von der Arbeit verursacht wird.
Ja.
Also Beziehungen, allerdings Beziehungen können ja auch schlecht sein und darum ist ihr Zauberwort ist Dialog. Leuchtet ihr das Wort ein?
Also jetzt, wo ich weiss, was sie damit gemeint hat, schon, ja. Zuerst habe ich gedacht, interessant, reden, okay. Aber es geht ihr um sehr viel mehr als einfach reden, sondern es geht, also sie sagt, ein Dialog ist es dann, wenn ich anders aus einer Situation rausgegangen, als ich reingegangen bin, beziehungsweise, dass ich nicht mehr in einem Dialog stehe mit einer Person, merke ich dann, wenn ich genau die gleiche Haltung habe, die genau gleichen Emotionen, wenn ich rausgegangen, wenn ich eingegangen bin, weil ich das, was das Gegenüber mitbringt, nicht mehr ernst nehme, nicht mehr wahrnehme, mich überhaupt nicht mehr darauf einlasse. So.
Ja. Und sie gibt dann im ersten Teil vom Buch so wie eine Art 4 Stufen von der Eskalation, wo es dann vom Dialog weggeht und dann am Schluss ins Burnout rein, ins Chaos reingeht. Die erste, also, und sie spielt das alles durch, genau immer quasi auf der Körperebene. Es gibt körperliche Reaktionen, es gibt gedankliche Reaktionen, es gibt emotionale Reaktionen und auch die Ebene vom Verhalten, was man dann macht. Die erste Stufe, und das hat mich sehr beeindruckt, wo sie gesagt hat, das nehmen manche Menschen gar nicht wahr. Sie spüren es gar nicht, zum Beispiel in einem Gremium. Sie spüren gar nicht, wie die Atmosphäre gar nicht so offen, dialogmässig ist. Die Alarmphase. Und das ist dann, wenn die Leute zum Beispiel auf der gedanklichen Ebene sich vor allem mit der Frage beschäftigen, wie kann ich die Bedrohung im Gremium abwenden? Also nicht mehr locker, also locker im Sinn von, wir tun ganz konzentriert und offen reden, du und ich oder wir im Gremium, sondern ich überlege, wo meine Gedanken kreisen sich drum, wie kann ich die Bedrohung, die da im Raum ist, abwenden? Mhm. Und manche Menschen oder viele Menschen, sagt sie, die merken das gar nicht. Das habe ich noch spannend gefunden.
Ja. Ja, und dann die zweite Phase ist die Widerstandsphase. Dort kippt man dann wirklich aktiv so ein bisschen in eine Angriff-, Verteidigung-, Abwehrsituation, wo es nicht nur noch so ein bisschen Bedrohung ist, sondern man kommt wie auch nicht mehr aus dieser Haltung raus. Also es geht dann wirklich nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch darum, sich zu verteidigen. So. Und das kann dann auch körperliche Symptome haben, Kopfweh, Rückenweh. Und dann kann es auch passieren, dass man gar nicht merkt, dass das einen Zusammenhang hat mit dem Konflikt, sondern einfach das Gefühl hat, ah, jetzt muss ich irgendwie meine körperlichen Symptome wieder in Ordnung bringen, statt dass man den Konflikt wahrnimmt und auf den eingeht.
Ja, und das hat mich auch beeindruckt, wenn sie sagt, wenn man sich dann um die körperlichen Symptome kümmert und zum Arzt geht wegen dem, dann gibt es eigentlich nur eine Verschiebung vom Konflikt und das tut eigentlich nur Schwäche. Der Mensch schwächer, also das Gegenteil von Resilienz, weil man quasi auf der einen Seite in der Situation bleibt, in dem Konflikt bleibt und auf der anderen Seite innerlich flieht, indem man den Fokus auf die körperlichen Symptome lenkt. Mhm.
Ja, und das, was sie sagt, wäre sinnvoll in dieser Situation, wäre dann eigentlich den Konflikt wahrnehmen und sagen, okay, entweder müssen wir jetzt die Situation klären oder ich nehme mich bewusst aus dieser Situation raus. Ja. Und sage, ja, okay, das lassen wir jetzt, zieht sich bewusst zurück und nicht so, dass sich einfach flüchten in eine andere Situation ein oder eben sagen, ah, ich habe jetzt die ganze Zeit Rückenweh und darum bin ich jetzt so gestresst oder so, sondern wenn, dann bewusst sich rausnehmen. So.
Ja, und der Weg von der Resilienz, sagt sie, das ist, also braucht innere Disziplin. Nein, ich gehe nicht in eine Verschiebung. Ich tue zum Beispiel auch nicht immer mehr Alkohol trinken, Tabletten nehmen, wo auch ja nur eine Ablenkung sind, wo auch natürlich nur schwächen, das leuchtet einem ja relativ schnell ein, sondern ich tue den Konflikt angehen und wenn wir dort wieder in Dialog kommen, geht's gut und sonst muss ich etwas anderes machen. Mhm.
Ja, ich habe dort eben, ich habe das schon einen sehr spannenden Punkt gefunden, weil ich so gedacht habe, häufig ist doch, oder mir geht's so, wenn ich gerade in einer höheren Belastungszeit bin, dann habe ich das Gefühl, okay, ich brauche jetzt besonders viel Erholung, wo dann Erholung vielleicht auch kann sein, Sport machen oder so, wo dann mein Kopf mir zwar sagt, ja, das ist jetzt gut, weil ich da jetzt einen Ausgleich schaffe, aber vielleicht ist ja die Belastung gar nicht, weil ich einfach zu wenig Bewegung habe oder so, sondern als Ausgleich müsste ich eh nochmal die Belastung klären und wenn das eine emotionale Belastung ist und weil ich in einem Konflikt drin bin, müsste ich eh noch den Konflikt klären und nicht mehr Sport oder mehr Ausgleich haben, um weniger gestresst zu sein. So.
Ja. Die Widerstandsphase, sagt sie, ist eine ganz entscheidende Phase. Dort zeigt sich's, weil von da an geht's eigentlich nur noch abwärts. Die nächste Phase ist nämlich die Erschöpfungsphase. Die Gedanken kreisen nur noch um die Symptome. Und häufig tut man dann gar keinen Zusammenhang mehr herstellen zwischen den Symptomen, sei es emotional oder körperlich, und dem Konflikt. Also man verbindet das gar nicht miteinander. Und dann, erschöpft man innerlich. Sie sagt, es gibt zwei Wege in die Erschöpfung. Einige Menschen erschöpfen sich laut und andere erschöpfen sich leise. Kennt man, glaube ich, oder? Die Leute, die einfach eskalieren, oder die, die einfach...
Ja. Ja, und dann kommt eigentlich die Rückzugsphase. Und zwar nicht Rückzug im Sinn von, ich nehme mich jetzt aus der Situation raus und grenze mich ab, weil ich mich muss schützen oder so, sondern einfach ein Aufgeben, nicht mehr wollen für das einstehen, was einem wichtig ist, nicht mehr mögen, sondern einfach sagen, ja, jetzt gebe ich mich meinem Schicksal an, jetzt können die anderen Leute machen, was sie wollen, so. Aber man ist innerlich dann ja nicht entspannt, sondern man hat immer noch die Aggressionen, man ist immer noch hässig, man hat ja gleich noch Wert und Sachen, die man eigentlich gerne hätte, aber man lässt es einfach nicht mehr raus, so.
Ja, ja, ja. Sie schreibt dort, wissen Sie, warum es so schwer ist, aus der Phase des Rückzugs zurück in den Dialog zu finden? Weil die Kombination aus Wut und Schuld das stärkste Gefängnis ist, das existiert. Und interessant finde ich, sie ist nicht nach meinem Wissensstand irgendwie christlich angehaucht. Sie sagt, dass in, egal in welcher Eskalationsstufe, aber vor allem in der späteren Eskalationsstufe, dass es ganz wichtig ist, dass man die Schuldfrage aufgibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ihr. Aufhören, nach der Schuld zu fragen, sondern nach der Verantwortung zu fragen. Und dann, wenn man das macht, dann kann man auch quasi die innere Aggression so lenken, dass es in eine gute Richtung geht, dass es einem hilft, wo man sich retten kann. Wie komme ich da raus und nicht öppe die ganzen Gedanken sich darauf richtet, wie bringe ich jetzt meinen Gegner dazu, zum, was auch immer, zugeben, dass er falsch liegt, mich um Entschuldigung bitten, was auch immer. Und sie sagt dort, wer hat das gedacht, das hat auch schon, haben auch schon andere Leute vor ihr gesagt, dass Rache nur zur Schwächung führt. Man soll sich nicht rächen, sondern man soll eben Verantwortung übernehmen.
Ja, also Verantwortung, wo ja heisst, ich schaue, welches ist der Bereich, wo ich etwas machen kann, um wieder irgendwie die Situation zu verbessern. So.
Was war auch mein Anteil am Konflikt, allenfalls.
Genau.
Aber wenn, sagt sie, jemand in einer Konfliktsituation, also jemand von den Beteiligten nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, für ihre Verantwortung zu übernehmen für eine Situation, dann kann das auch bedeuten, dass man auseinander muss gehen. Das haben wir ja auch in der Episode von Trust. Also quasi jemandem, wo der Henry Cloud sagt, vergeben kannst du ganz allein, da brauchst du niemand anders, aber ob es nachher weitergeht, das entscheidet sich auch am anderen. Aber du selber sollst probieren, die Verantwortung für dein Handeln übernehmen, und wenn der andere die Verantwortung für sein Teil nicht übernimmt, dann ist es möglicherweise, kommt man nicht mehr miteinander zu Gang.
Ja. Also das heisst, kurz gesagt, Resilienz ist eigentlich dort möglich zum Aufbauen, wo der Dialog noch möglich ist oder weiter besteht. Und zwar der Dialog mit sich selber auch und natürlich mit dem Gegenüber. Aber dass es auch wichtig ist, um immer auf sich selber zu hören und zu schauen, spüre ich eigentlich noch, was ich für Gefühle habe gegenüber diesen Leuten oder in dieser Situation.
Ja. Sie definiert dann ein bisschen Dialog, sagt, besteht aus 6 Sachen. Aus dem Verstehen. Der andere muss sich verstanden fühlen, und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch gefühlsmässig, dass ein Dialog möglich ist. Es braucht Empathie, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann, hineinfühlen. Es braucht Offenheit, dass ich muss wissen wollen, wie der andere die Situation sieht. Es braucht auch Interesse am anderen. Wollte ich ihn einfach nur überzeugen, oder habe ich wirklich Interesse an seinen Gedanken, an dem, was er beizutragen hat, oder sie natürlich, und dann aus Augenhöhe. Und das ist dann im weiteren Verlauf eigentlich, ja, ich weiß nicht genau, das Wichtigste, aber ein sehr wichtiges Wort, Augenhöhe. Also, wenn ein Ein Dialog ist nur möglich, wenn sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist einfach schon der Tod im Topf quasi. Mhm.
Ja, also und Augenhöhe heisst, ich nehme die andere Person ernst und nehme das genauso ernst, was sie sagt, wenn ich auch das ernst nehme, was ich mitbringe in das Gespräch hinein. Und ich glaube schon, das ist nicht immer einfach, gerade wenn man merkt, man hat sehr unterschiedliche Ansichten oder es ist, man hat eben das Gefühl, ach, die andere Person wird irgendwie in eine ganz andere Richtung oder irgendetwas, um dann gleich noch wirklich das voll ernst nehmen, was das Gegenüber sagt. Ich merke, das fällt mir dann schon nicht immer so leicht.
Ja. Und ich merke es an mir selber, also ich bin abgesehen davon jemand, der nicht gerne Konflikt hat, ich merke es, wenn jemand dann relativ stark auftritt, dass ich dann relativ schnell in eine innere Situation, nur innerlich komme, von ich nicht mehr auf Augenhöhe bin, wo ich mich verteidige oder mich minderwertig fühle. Und das ist tatsächlich ein riesen Problem. Also wenn in einem Gespräch die Augenhöhe verloren geht und dann sagt sie, gibt es wie eine Art drei Sachen, die ersten beiden Sachen finde ich sehr wichtig, dass sich jemand zum Beispiel minderwertig fühlt und drum aufspielt, das kennt man ja, sieht man ja, oder die Leute, die große Schnuren haben, wie der Basler würde sagen. Und man spürt eigentlich, dass sie sich innerlich minderwertig fühlen. Das ist ganz schwierig, mit dem umzugehen. Und die anderen, die sich minderwertig erleben und sich von Anfang an unterwerfen und sich von Anfang an klein machen, sich als Opfer fühlen und dann ist die Augenhöhe auch verloren. Und es ist ganz schwierig, dann einen guten Dialog zu führen. Sie würde sagen, unmöglich.
Ja. Ja, und auch da sagt sie wieder, wenn es nicht möglich ist, zum in einem Dialog auf Augenhöhe sein oder zum in einem System, wo man sich befindet, die Augenhöhe herstellen, dann muss auch da man irgendwann dann den Schluss ziehen und sagen, dann nehme ich mich aus dem System raus, wenn das gar nicht funktioniert mit dieser Augenhöhe.
Ja, genau. Also es geht nicht nur um konkrete Teams, das Erleben in einem Team, in einer Kirchenpflege oder so, sondern auch in einem ganzen System. Wenn man einfach merkt, da wird auf mir viel zu viel abgeladen, ich kann nicht mit dem ganzen System, mit der Arbeit, mit dem, was von mir gefordert wird, ich kann dort dem nicht auf Augenhöhe begegnen und ich schaffe es nicht, ich kann die nicht den Dialog herstellen, dann sagt sie, sollte man halt einfach überlegen, ob man etwas anderes macht.
Und sie bringt da dann auch das Stichwort von der inneren Realität. Mhm. Also etwas, wo man vielleicht auch gerade früher noch mal erlebt hat, eine Situation, wo einem nicht auf Augenhöhe begegnet worden ist oder wo man sich minderwertig gefühlt hat oder wo man auch das Gefühl hat, ich bin nur dann etwas wert, wenn ich irgendwie besonders gute Leistung bringe oder wo so ein bisschen der eigene Wert in Frage gestellt worden ist. Sobald so eine Situation, also das ist ja häufig etwas, wo man nicht einfach dann kann wegschieben und sagen, das ist jetzt vergessen, die Situation, sondern das ist etwas, wo einem so viel prägt, dass es eben auch wieder kann triggert werden in einer anderen Situation. Und dass man sollte sensibel sein für das und sich bewusst sein, wo dass es vielleicht Punkte gibt, wo einem schneller mal dann so etwas wieder vorkommt.
Ja.
Damit man in einer Situation dann nicht direkt aufs Gegenüber reagiert, sondern merkt, aha, das, was die Person gesagt hat, hat jetzt bei mir wegen dem etwas ausgelöst, was ich früher noch erlebt habe. Und es ist jetzt nicht mein Gegenüber, wo unbedingt das jetzt ausgelöst hat oder wo das Problem ist, sondern das Problem liegt eigentlich in der Vergangenheit.
Ja, und das, was du vorher gesagt hast, da sagt sie, das passiert eben dann oft in den ersten Lebensjahren, die ganze Frage von Wert, entweder du bist gar nicht wert oder du bist nur etwas wert, wenn du perfekt bist oder du bist nur etwas wert, wenn du etwas leistest. Das sind oft Sachen, die sehr früh in der Kindheit gekommen sind. Sie sagt, also innere Realitäten können geschaffen werden durch einen Schockmoment, dass irgendeine Beziehung dramatisch explodiert oder implodiert oder auch schleichend. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat, wo sie sagt, ich zitiere da, ob im beruflichen oder im privaten Bereich, gerade in langen Beziehungen, da geht nicht nur um Liebe, sondern wenn man auch in der Kirchgemeinde lang unterwegs ist, gerade in langen Beziehungen sollte darauf geachtet werden, konsequent von Beginn an die Augenhöhe zu halten und die damit verbundenen vermeintlichen Anstrengungen in Kauf zu nehmen, anstatt durch den inneren Rückzug unbemerkt innere Realitäten zu produzieren und sich dadurch unnötig zu schwächen oder zu erschöpfen. Also quasi die inneren Realitäten, die können auch geschaffen werden, indem man in einer Situation verharrt, wo man jemand anderem oder Behörden oder so etwas nicht kann, auf Augenhöhe im Dialog sein. Mhm. Und das, sagt sie, muss man dann einfach bearbeiten. Man sollte denen inneren Realitäten Raum geben und sie spüren, die Gefühle durchmachen, nicht wegschieben. Es geht immer durch die Angst durch, schreibt sie an einer Stelle. Und denen inneren Realitäten auf Augenhöhe begegnen und sie probieren zu bewältigen. Also die Ursprungssituation gedanklich und emotional zu verarbeiten. Es ist noch kein halbes Jahr her, da habe ich mit einem Pfarrkollegen erzählt, der hat eine ganz schwierige Situation, einen Konflikt gehabt mit jemand anderem in der Kirchgemeinde. Und das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Der hat ihm erzählt, dass ich dann halt zu einem Psychotherapeut gegangen und dort sich so inneres kleines Kind, dann waren wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, dass so vieles auch schon relativ früh im Mensch in einer Biografie passiert. Dort hat er dann gemerkt, warum dass die andere Person bei ihm so etwas triggert und dann explodiert es. Also da kann man tatsächlich an sich arbeiten. Sie schildert das relativ gut. Also von daher, wenn das ein Thema ist, die innere Realität, dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man sich das Buch zu Gemüt führt. Das ist nicht ein wahnsinnig langes Buch. Man hat das bald einmal gelesen. Also Anna, was meinst du? Lohnt es sich, das Buch zu lesen?
Ja, definitiv. Und ich glaube, es lohnt sich auch, um das dann einfach immer wieder im Hinterkopf haben und immer wieder sich mit dem beschäftigen und probieren, in Konfliktsituationen so zu reagieren. Ich glaube, wenn man den Anspruch hat, um dann perfekt immer können, in dem hinein sein, das ist wahrscheinlich schwierig. Aber es, also mir zumindest hilft es, um wie so ein Raster haben, um zu schauen, wo kann ich gewisse Schritte machen, um besser in Situationen zu reagieren.
Ja. Und schon allein, dass man es wahrnimmt. Wenn man spürt, jetzt wird ich aggressiv, jetzt wird ich hilflos, jetzt, was ist da los in mir? Dann glaube ich, kann es schon ganz, also ein guter Schritt sein, zu merken, was passiert. Wieso habe ich dort Augenhöhe verloren? Bin ich aus dem Dialog rausgefallen? Und entsprechend, was muss ich machen, um wieder reinkommen? Also von daher ist bei Bedarf auch Psychotherapie etwas Sinnvolles oder Seelsorge, dass man dort auch lernt, mit sich selber zu schlagen, weil am Ende vom Tag bin ich mit mir in meiner Arbeit, wo ich für die Kirchgemeinde mit Ambitionen mache.
Ja, ich glaube, das wäre es gewesen zu dem Buch. Wenn ihr eine Zusammenfassung vom Buch lesen wollt, weil ihr nicht das ganze Buch lesen wollt, dann findet ihr die in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, immer updated werden, wenn wir wieder eine neue Folge rausgebracht haben, dann dürft ihr gerne den Newsletter abonnieren. Und dann kommt ihr jeweils ein Mail über, wo ein bisschen steht, um was es geht in der neuen Episode.
Ja. Gut. Dann ist das jetzt also gewesen. In der Staffel 8, Episode 8 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.